Herzlich willkommen zum Podcast Learning from Leaders. Hier ist der Christoph und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wie du weißt, dieser Podcast ist entstanden, weil mir viel daran liegt, herauszufinden, was lässt Menschen wirklich ticken. Und heute habe ich mit mir den David, Dr. David Martin, Autor des Buches Das Potenzialprinzip. Und genau darum soll es heute auch gehen, um die Frage, wie können Organisationen ihr Potenzial entwickeln. David ist langjähriger Experte für Veränderungs- und Transformationsprozessen in Unternehmen. David, es freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank, Christoph, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre.
Ja, freut mich auch sehr. Und wir kennen uns ja schon einige Zeit. Und vielleicht für unsere ZuhörerInnen, wenn du dich selbst nur so in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
David Martin in drei Worten. Hartnäckig,
okay.
Wissbegierig und wertschätzend.
Okay, kann ich alles unterschreiben, insbesondere das Wertschätzende. Ich schätze dein Buch sehr wert, da wollen wir gleich eintauchen. Aber du hast ja nicht einfach eines Tages gesagt, okay, 1, 2, 3, schreiben Buch, sondern das Thema Leadership Coaching, das ist ja wirklich etwas, was dich begleitet, was dich inspiriert, was dich beschäftigt, wofür du morgens aufstehst. Wie bist du so auf diesen Weg gekommen?
Das ist eine etwas längere Geschichte. Eigentlich liegt das schon sehr weit in meiner Vergangenheit. Ich fand Menschen, seitdem ich mich eigentlich zurückerinnern kann, unheimlich spannend, weil ich denke, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen, egal was für eine. Aber jeder Mensch hat was Einzigartiges. Und da war ich noch im Studium, habe ich mal eine Jugendgruppe mitgeleitet. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dort mal ein Thema gemacht habe, das nannte sich Abenteuer Mensch. Und da ging es auch um Menschen. Und das ist eigentlich das Gleiche. Ich sage, jeder Mensch von uns hat was. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und jeder hat Talente und Fähigkeiten. Und deswegen finde ich Menschen unheimlich spannend. Und deswegen treibt es mich auch so zu Menschen in den Austausch. Und ich glaube auch, dass Leadership, also Führung, ganz wichtig ist, weil es dort auch um Menschen gehen muss.
Absolut, es muss um Menschen gehen und Abenteuermensch ist ein unglaublich wichtiges Thema jetzt gerade. Ne? Also wenn ich mir überlege, was gerade abgeht mit der künstlichen Intelligenz und es scheint mir immer mehr, dass wir versuchen, die Roboter auszurobotern. Ja, unsere Terminkalender sind voll getaktet, durchgetaktet, wir rennen von einem zum anderen. Und da stellt sich schon die Frage, wer rennt da eigentlich? Ne? Wie ticken wir? Wer sind wir? Was macht unser Menschsein im absoluten Kern aus? Ich glaube, um die Frage kommen wir nicht mehr herum, denn das ist ja das, was uns schlussendlich auch unterscheiden wird, mindestens noch in der nahen Zukunft von der künstlichen Intelligenz. Du bist seit vielen Jahren unterwegs in Sachen Leadership. Erzähl mal ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang.
Ich komme ja aus der Unternehmensberatung. Ich bin seit über 20 Jahren in der Beratung aktiv, in verschiedenen Rollen und habe mich dort von Projektgeschäft sehr viel in Sales orientiert. Ich habe sehr viel Kaltakquise, also Neukundenöffnung gemacht und auch da geht es ja wieder um Menschen, weil du würdest nie oder ein Kunde macht nie mit dir ein Projekt, wenn du mit ihm nicht verbunden bist, ja, wenn du nicht zuhörst und versuchst, Probleme zu lösen, Probleme für deinen Kunden zu lösen und auch eine Verbindlichkeit zu haben. Und das ist so das, was ich wieder unheimlich gerne mache, zuzuhören, zu verstehen und zu schauen, was für eine Lösung können wir denn anbieten? Was kann ich tun, um meinen Kunden auch besser zu machen? Weil ich glaube, darum geht's.
Und wenn wir jetzt das in Kontext setzen der heutigen Zeit, mit dieser Digitalisierung, mit den Krisen, mit der neuen Generation, was würdest du sagen, am Puls der heutigen Zeit, was brauchen Unternehmen heute, was braucht Leadership heute wirklich?
Ich glaube, Leadership muss sich heute mehr öffnen zu dem, dass es keine einfachen Antworten gibt oder überhaupt Antworten gibt, gleich sofort, weil ich denke, mit den ganzen Herausforderungen, die wir haben, mit der VUCA-Welt, wie es so schön heißt, und ich habe neulich mal ein Zitat gelesen, VUCA und Steroids, also noch eine Schippe obendrauf. Wir haben einen permanenten Wandel und der Wandel ist ja nicht, dass es irgendwann mal beendet ist, sondern es geht immer weiter und es geht darum, sich auch zurechtzufinden. Und ich glaube, heutzutage ist es so, Leadership kann nicht alle Antworten sofort haben, sondern Leadership muss auch offen sein für andere Ideen oder für Ideen vom Team, von anderen Menschen und dann vielleicht gemeinschaftlich eine Lösung für eine Herausforderung zu finden.
Also im Kollektiv diese Herausforderungen zu lösen. Wir hatten auch eine Herausforderung für diesen Podcast. Deine Kamera lief plötzlich nicht. Und dann hast du irgendwann gesagt, wo die Kamera wieder lief, zum Glück hast du heute früh deine Atemübungen gemacht. Und tatsächlich strahlst du hier, du warst ruhig. Selbstführung ist so entscheidend. Ich glaube, wenn alle rennen, Selbstführung wichtiger denn je. Du weißt, ich bin ein Selbstführungsfreak sozusagen, mache ich auch jeden Morgen. Ich investiere fast 1,5 Stunden jeden Morgen in das Thema Selbstführung. Das ist so diese Zeit, wo ich Kraft tanke, ja, auch wenn es ganz früh morgens ist. Wie siehst du so die Rolle der Selbstführung jetzt gerade in diesen Zeiten?
Ich glaube, Selbstführung ist essentiell wichtig, weil ich auch glaube, wenn ich mich nicht selber führen kann, kann ich auch keine Menschen führen, kann ich keine Teams führen. Und Selbstführung hat für mich viel damit zu tun, einmal, wer bin ich als Mensch? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? Was sind meine Vorstellungen? Und dann natürlich auch immer wieder die Reflexion, also mich zu reflektieren. Ja, wie reagiere ich? Warum reagiere ich in Situationen so oder so? Und dann auch gepaart mit dem ungebändigten Wissen weiter lernen zu wollen.
Um dann schlussendlich im Kontakt mit unserem Potenzial zu kommen. Und da sind wir vielleicht jetzt bei deinem Buch. Ich finde es ja ein super, super spannender Titel, das Potenzialprinzip. Was ich damit sicherlich verbinde, ist so das Gefühl auch in mir drin, dass ich Potenziale spüre, dass ich merke, das sind Dinge in mir drin, die ich noch nicht ausdrücken konnte, auch heute, auch mit als 53-jährige Version von Christoph merke ich, das sind noch Dinge, die ich noch nicht ausdrücken konnte. Und das ist einerseits eine Freude, weil ich merke, da kommt eventuell noch was. Das kann ja auch frustrierend sein, weil wir merken, wir stolpern immer wieder über die gleichen Stöckchen. Es gibt Gründe, warum wir unsere Potenziale noch nicht leben können. Jetzt machst du ja ein relativ hohes Versprechen. Du sagst, es gibt da so ein Prinzip. Und da würde ich mir sagen, wenn ich das befolge, dann kann ich dieses Potenzial vielleicht leben. Dann kann ich diese Hindernisse überwinden.
Ja.
Magst du uns mal kurz erklären, wie das geht?
Sehr gerne. Das Potenzialprinzip bedeutet das, was ich eingangs gesagt habe, jeder Mensch, das ist meine absolute Überzeugung, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist beschenkt mit Begabung, mit Talenten und Fähigkeiten. Und ich glaube, dass wenn wir in unseren Begabungen und Fähigkeiten arbeiten, dann werden wir immer gute Ergebnisse produzieren. Und diese Ergebnisse gehen uns leicht von der Hand, weil wir auch eine Freude dabei haben. Und ich glaube, wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst, du hast ein Team oder musst ein Team besetzen. Das Team hat eine Aufgabe. Und wenn du weißt, welche Leute brauchst du, also welche Fähigkeiten brauchen denn diese Leute, um diese Aufgaben, die dort gemacht werden sollen, bestmöglich umzusetzen. Und wenn du in diesen Bereichen dann für die jeweilige Aufgabe Leute reinnimmst, die genau da eine Leidenschaft haben und ein Talent, dann bin ich überzeugt und ich habe es selbst gesehen, dann geht dieses Team durch die Decke. Und du bist dann quasi als Führungskraft, ich stelle mir vor, wie so eine Fontäne, ja, das Wasser trägt dich dann hoch und das Team geht durch die Decke. Und wenn du das noch auf Organisation so noch größer denkst, wie baust du Organisation auf, ja, dann bin ich überzeugt, dann werden diese Unternehmen erfolgreich sein. Absolut.
Also Erfolg im Plural dadurch, dass der Einzelne, die Einzelne im Kontakt mit seinem Wesenskern ist, ja. Was natürlich ehrlich gesagt eine hohe Messlatte ist. Also wenn wir es mal nochmal vom Buch wegnehmen, auf dich bezogen, darf ich dich fragen, David, was würdest du denn sagen, was ist so dein Kern und wie bist du dem auf die Spur gekommen?
Mein Kern, also ich bin unheimlich interessiert und zwar interessiert an Menschen, an Situationen und dieses, was kann ich persönlich tun, damit Sachen auch irgendwo besser werden? Und ich als Mensch, ich lerne unheimlich gerne, also ich weißt ja selber, Christoph, ich mache sehr viele Weiterbildungen an verschiedenen Universitäten. Ich lese permanent Bücher, also in der Regel immer 3, 4 auf einmal, weil ich eine Freude dran habe. Und das ist für mich wie so ein Puzzle, was sich so langsam so zusammensetzt. Dann lese ich in einem Buch und denke so, Mensch, da habe ich doch im anderen Buch was Ähnliches gelesen und jetzt verstehe ich ja das. Das ist wie so ein Puzzle, was sich auftut. Und für mich ist das ganz viel wert, weil ich es gar nicht anders haben möchte, weil ich glaube, wie soll ich sagen, die Welt ist so komplex und es gibt keine einfachen Antworten. Ja, und ich glaube, es geht vielleicht auch darum, die richtigen Fragen zu stellen, weil wenn du die richtigen Fragen stellst, kriegst du vielleicht auch eine Lösung auf Herausforderungen. Finde ich unheimlich, unheimlich spannend.
Also wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, ist ja wie so eine ziemlich stringente Logik, damit Unternehmen durch die Decke gehen, damit Teams durch die Decke gehen, ist es wichtig, dass der Einzelne diese Einzigartigkeit
Ja.
leben kann. Und das ist dann möglich, wenn wir das individuelle Potenzial entdecken, dadurch, dass wir mit dem Wesenskern in Kontakt kommen. Du sagst, da gibt es ein Prinzip. Magst du mal erläutern jetzt, wenn vielleicht ein Zuhörer, eine Zuhörerin sich denkt, tja, also momentan habe ich das Gefühl, ich stehe ein bisschen neben der Spur. Oder ich lebe was, was nicht wirklich meinem Kern entspricht. Und ich glaube, das zeigt sich ja oft dadurch, dass wir auch müde sind, dass wir nicht so diese Freude haben, die wir eigentlich von uns kennen, dass wir merken, da ist noch mehr in mir. Wie würdest du beschreiben, kann man so die Reise in Angriff nehmen?
Ich glaube, es fängt einmal an mit der Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Was sind meine Werte? Wie definiere ich mich als Mensch? Was möchte ich tun? Was möchte ich nicht tun? Und auch die Antwort auf die Frage, wofür bin ich da? Weil ich glaube, jeder Mensch hat eine Aufgabe in diesem Leben. Und wenn wir uns hinterfragen, ja, sei es in Selbstreflexion, oder auch in Coachings, dass wir unserem Selbst, unserem Wesen näher kommen. Weil ich glaube, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, was eine ganz andere Vision hat, ein ganz anderes Ziel als du selber, dann wirst du dich nie 100% wirklich damit identifizieren können, weil Motivation ist ja intrinsisch. Du kannst Menschen frohlocken, aber du wirst sie nie motivieren können, weil Motivation ist intrinsisch. Das heißt, du brauchst eigentlich ein Umfeld, wo deine Werte und deine persönlichen Ziele auch mit dem Unternehmen irgendwie in Einklang stehen. Also ich sag mal so, ich könnte nie für einen Tabakkonzern arbeiten, beispielsweise. Ja? Weil ich habe nie geraucht, Rauchen ist gesundheitsschädlich und ich möchte nicht in einem Umfeld Geld verdienen von Leuten, die das Geld bezahlt haben und dadurch krank werden. Und sowas muss jeder für sich definieren. Was ist es? Und das ist auch nicht gleich, weil wir sind ja individuell und jeder muss für sich prüfen, wer bin ich und was passt für mich. Und ich bin überzeugt und ich habe es auch gesehen, wenn du in Unternehmen arbeitest, wo du quasi gleiche Werte, gleiche Ziele hast, dann kann was Wunderbares entstehen. Ich habe vor einiger Zeit einen Geschäftsführer kennengelernt, einer Marketingagentur. Und der erzählte mir was ganz Spannendes. Also ist gut ausgelastet, hat engagierte Leute und hat eine extrem geringe Anzahl an Leuten, die das Unternehmen verlassen. Und was er gemacht hat, und das finde ich absolut richtig, er hat irgendwann seine Leute gefragt, Mensch, für welche Themen interessiert ihr euch denn? Und dann kam heraus, dass ganz viele sich für Nachhaltigkeit interessieren. Und was dann passierte war, der Geschäftsführer sagt, dann schaut doch mal, wo haben wir denn Kunden? Schaut doch mal, ob ihr Kunden begeistern könnt. Und das passierte. Also die Mitarbeiter, die Consultants waren dann quasi auch auf Akquise und haben Unternehmen angesprochen. Und so hat er neue Kunden bekommen, engagierte Mitarbeiter, weil die gesagt, Mensch, das ist ja toll. Das ist genau das, wofür ich auch als Mensch stehe. Aber das ist einfach klasse. Und der Geschäftsführer musste gar nicht mehr wirklich viel Akquise machen, weil das seine Mitarbeiter gemacht haben. Und das finde ich klasse. Ja, finde ich einfach klasse, diese Kombination.
Ja, total wichtig. Und ich meine, es gibt ja viele Untersuchungen, die auch zeigen, ne, David, dass gerade auch das Thema Burnout nicht immer nur damit zu tun hat, dass wir zu viel zu tun und nicht genügend Zeit haben dafür, sondern eben, wenn wir unsere Werte nicht leben können. Deshalb
Ja.
total wichtig, verstehe ich, so die Idee, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich meine Werte auch gelebt sehe. Ich finde es natürlich auch spannend, weiß nicht, wie du das siehst. Jeder von uns hat ja Also hat Werte, die uns wirklich ansprechen, aber das sind ja auch Ansprüche und manchmal springen wir da unten drunter. Also vielleicht kennst du auch die Situation, dass du einem Wert, der dir wichtig ist, selbst nicht gerecht worden bist. Vergiss das Team, vergiss das Unternehmen, wo du gerade drin arbeitest.
Absolut. Also wir werden ja jeden Tag, werden wir ja wieder konfrontiert mit Situationen, die natürlich auch unseren Werten widersprechen können. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Ja. Und ich glaube, da ist es mal wichtig zu schauen, worum geht es da ganz konkret? Ja. Ist das noch was ich vereinbaren kann oder ist das was ich mittragen muss für das gute Ganze? Ja, weil ich sag mal so, Es geht ja auch nicht immer nur darum, dass ich immer nur Spaß habe beim Arbeiten oder alles nur mit Freude mache, weil natürlich gibt es auch Tage, da sind Sachen, die machen mir weniger Freude, da habe ich weniger Lust drauf, aber die müssen auch getan werden, ja. Und wenn es für das Ganze insgesamt notwendig und richtig ist, dann kann ich das auch mittragen.
Jetzt sagst du im Buch, dass Organisationen oft nur Rollen verwalten, wie du das nennst, statt wirklich Potenziale zu entfesseln. Kann ich
Ja.
nachvollziehen. Was würdest du sagen, was blockiert denn die Talentförderung so oft und wie kann Führung diese Bremsen lösen?
Ich kann da mal aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Also, ich kann mich so gut wie gar nicht daran erinnern, dass ich mal gefragt wurde, David, was willst du denn machen? Wo willst du dich denn weiterhin entwickeln? Ich habe diese Gespräche immer proaktiv selber geführt, aber mich hat nie eine Führungskraft gefragt. Und auf deine Frage zu antworten, Christoph, ich glaube, es ist Notwendigkeit zu kommunizieren, wirklich miteinander zu sprechen. Wo will sich denn ein Mitarbeiter hin entwickeln? Was hat er denn für Interessen? Und welche Möglichkeiten kann ich denn der Person bieten im Unternehmen? Ja, weil ich habe das selber schon gesehen, du bist dann in eine Rolle gekommen oder in einem Projekt bei einer Beratung. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, bin ich jetzt gar nicht wirklich so der Fachmann, wurde es dann aber als Fachmann verkauft. Ja, man kann Potenziales lernen und das kann man auch eine gewisse Zeit machen, aber das ist jetzt nichts, was wirklich nachhaltig zufrieden macht. Und ich glaube, es geht um Zufriedenheit im Leben. Das Leben auch zu kurz ist. Und ich glaube, wenn du Tag für Tag immer etwas tun würdest, wo du sagst nicht, das entspricht mir nicht. Ja, und du sitzt dann abends auf deinem Sofa oder wo auch immer und denkst, Mensch, was war das für ein Tag? Konnte ich da wirklich mich einbringen? Und wenn du das nicht kannst, glaube ich, stimmt was nicht. Und ich glaube, Burnout hast du ja auch nur, wenn du mal gebrannt hast. Ja, also ich hatte selber mal einen Burnout. Und da habe ich mich unheimlich engagiert, gearbeitet, weil ich auch an die Sache geglaubt habe, weil mir auch wichtig war, einen zufriedenen Kunden zu haben, dass wir das Projekt gut umsetzen, weil ich ticke so, wenn ich einen Wert, also ich, wenn ich ein Versprechen mache, wir machen ein Projekt, dann bin ich auch persönlich dafür verantwortlich, dass es gut wird. Und das ist meine eigene Motivation, dass ich dieses Versprechen halten kann, weil ich mir auch immer sage, Mensch, der Kunde bezahlt ja auch Geld dafür, dass wir unterstützen. Aber wenn du dann immer nur arbeitest, arbeitest, arbeitest und gar nicht mehr zur Ruhe kommst, dass du mal reflektierst, dass du vielleicht mal spazieren gehst oder wirklich Atemübung machst, der sich so zu deinem Innersten wieder bringt, in dem jetzigen Moment, dann hast du eine Riesengefahr auszubrennen. Und das war für mich lehrreich, dass ich das erlebt habe. Ich sage nicht, dass es eine gute Erfahrung war, aber auch diese Erfahrung hat mich weiterentwickelt und zu dem gemacht, der ich heute bin. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es gut ist. Und als Führungskraft hast du auch eine An Verantwortung für deine Mitarbeiter, dass das eben nicht passiert, dass du genau schaust. Ja. Klappt das mit der Arbeitsbelastung? Können die Leute sich noch auch Auszeit nehmen?
Was auch so herausfordernd ist an der Situation, die wir dann Burnout nennen, ist, dass ich glaube, wenn unsere Batterien total runtergefahren sind, dann spüren wir manchmal nicht mal mehr die Effekte von dem, was uns eigentlich schon gut tut. Einfach weil die Batterien so leer sind. Selbst wenn ich spazieren gehe, zwei, dreimal oder dann Atemübungen machen, mein Speicher geht vielleicht kurz ein bisschen hoch. Aber gleich wieder so runter, dass ich dann auch verzweifelt bin und die Selbstwirksamkeit nach unten geht und ich im
Ja.
Zweifelsfall mich wirklich frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele und so weiter und so fort. In deinem persönlichen Fall, wie bist du da rausgekommen? Also was hat dir da dann wieder mal so ein bisschen Boden gegeben, wenn du nochmal zurückdenkst?
Ich bin rausgekommen, indem ich erstmal wirklich einen Cut gemacht habe. War eine Woche krank und weil auch wirklich nichts mehr ging. Ich konnte auch nicht mehr schlafen. Ich war wie so auf 180. Ich kam einfach nicht zur Ruhe und um da wieder rauszukommen, war es notwendig für mich, dass ich mich mal wirklich ausklinke. Und was ich gemacht habe, ausgeklinkt und dann bin ich ganz viel in die Natur rausgegangen. Ich bin durch den Wald gelaufen, ich habe gerochen, ich habe gehört, ja, ich hab Tiere beobachtet und das hat mich in so eine Ruhe wiedergebracht, also in meine Selbst, weil ich auch das Problem, ich habe mich nicht mehr gespürt. Das war wie so auf 180 und ich habe mich nicht mehr gespürt. Und durch diesen Waldspaziergang, diese Luft, Das war für mich wie so ein Zurück zu mir kommen. Das hat mir unheimlich geholfen.
Spannend, dass du das sagst, weil ich hatte heute das Vergnügen, mit Felix Neureuther, dem Skirennstar, einen Podcast auch zu machen. Und sein Rezept ist auch die Natur. Und er sagt gerade auch für die Kinder, zurück in die Bewegung, zurück in die Natur. Das verändert so viel. Das heißt, du bist rausgegangen in die Natur. Ist natürlich auch schon, wenn wir ehrlich sind, so, dass wenn Leute ganz zerhagelt sind, kriegen sie manchmal nicht mal ein Bein vor die Tür, ne? Also so viel Kraft hattest du noch nach dieser Woche, um da diesen, wie soll ich sagen, diese Chance zu ergreifen und dann nach draußen zu gehen.
Ja, also, und das ist halt, glaube ich, auch wirklich die Gefahr, wenn es dir zu schlecht geht, dann kannst du irgendwann auch dir selber nicht mehr helfen. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir immer wieder auf uns gucken, dass wir achtsam mit uns umgehen, weil ich glaube auch, Gesundheit ist unersetzlich, weil wenn du sie ruinierst, kannst du, wenn alles gut läuft, sie wieder zurückkriegen. Aber wenn nicht, hast du nachhaltig ein Problem. Und ich glaube, es geht darum auch, gesund zu bleiben, weil ich auch glaube, nur wenn wir gesund sind, sind wir dann auch wirklich leistungsfähig und dann ist es auch so, dass wir auch wirklich einen guten Job nur machen können.
War das auch so ein bisschen die Genese von deinem Gedanken, ein Buch zum Thema Potenzial zu schreiben? Denn ich meine, der gleiche David, der damals irgendwie durch die Natur gestapft ist und versucht hat, wieder rauszukommen aus einem Tief, hat ja eben auch das Potenzial schon in sich getragen, ein Buch zu schreiben, viele Leute zu inspirieren, anderen Unternehmen zu helfen. Das war ja schon auch in dir da. Hat sich das da für dich dahin entwickelt dann?
Ich glaube schon. Ich glaube, so ein Buch zu schreiben, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist ja nicht eine Entscheidung. Du sitzt morgen irgendwie beim Kaffee, denkst, oh, ich schreibe jetzt ein Buch. Sondern in der Regel ist es ja so, du schreibst ein Buch, weil irgendwo ein Thema du brennst für ein Thema, was du irgendwie rausbringen möchtest in die Welt. Und das hat sicherlich damit angefangen, weil ich mich natürlich auch dann selbst reflektiert habe, zu überlegen, Mensch, warum ist es so weit gekommen? Was hat dazu geführt? Und darum geht es ja auch, zu gucken, was waren denn die Gründe? Weil es ist ja schon gut, wenn du aus der Erfahrung lernst, dass du im zukünftig einfach gewisse Sachen nicht mehr machst oder frühzeitig siehst, Mensch, ich bin jetzt nur noch am Arbeiten, ich brauche jetzt einfach mal 2 Stunden Ruhe, dass ich mal im Wald spazieren gehen kann. Weil bei mir ist es auch so, ich bin leidenschaftlicher Läufer, morgens im Wald und wenn ich jetzt über ein Thema nachdenke oder eine Präsentation und ich sitze am Schreibtisch und ich komme irgendwie nicht weiter, ich denke, Mensch, irgendwie kriege ich es nicht dran. Wenn ich dann mit dem Gedanken in den Wald gehe und laufe, ist das ganz verrückt, weil ich denke noch nicht mehr wirklich drüber nach, aber dann auf einmal kommt mir so ein, Mensch, ich mache das so und so und dann nehme ich mein Handy, spreche mir das mal irgendwie drauf, damit ich es nicht wieder vergessen habe. Und das hilft mir ungemein. Also das ist so diese Inspiration, andere Szenerie und auf einmal kriegst du wieder neue Gedanken, als wenn du immer nur, sagen wir, vor deinem Schreibtisch sitzt, vor deinem Computer und alles ist gleich, weil wo kriegst du denn Inspiration her? Also mir persönlich hilft das ungemein.
Du hast also an deinem Innenleben gearbeitet, um dann wieder schöpferisch tätig zu werden, auch im Außen, um dich ausdrücken zu können. Und das ist ja, so lese ich das auch, dein Ratschlag an Unternehmen, ne? Sich vielleicht immer mutiger und mehr auch dem Innenleben zu widmen, der Kultur, dem Vertrauen, der psychologischen Sicherheit, um dann schlussendlich im Außen auch wirksam zu sein und ja auch performant zu sein.
Absolut, absolut. Also ich glaube, viele Unternehmen, und ich habe das ja auch gesehen, also auch wenn du Transformation anschaust, und es gibt ja auch diverse Studien, die sagen, Transformation oder Veränderung bringen nur zu 70% die Ergebnisse, die eigentlich gewünscht sind. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, woran liegt denn das? Und ich muss gestehen, ein Aha-Moment hatte ich, als ich mich in der Universität bei der IBS in dem Kurs Agile Leadership mit Ken Wilber beschäftigt habe, das Quadrantenmodell. Und ich habe das gesehen und habe drauf geguckt und dachte so, jetzt verstehe ich, warum so viele Sachen scheitern, weil Unternehmen, und so kenne ich es selber, beschäftigen sich mit Strategie, mit Organisation, mit Zielen, ja, mit Organigramme, mit wer braucht welche Trainings. Und dann wird das alles mal so gemacht. Und dann wundert man sich, warum funktioniert es denn nicht? Warum sind denn die Mitarbeiter unzufrieden? Warum kündigen denn auf einmal so viele? Und ich glaube, es liegt aber daran, weil nicht nach innen geschaut wird, auf die einzelnen Personen und auch auf die Kultur. Und es gibt ja von Peter Drucker, kennst du sicherlich, dieses spannende Zitat: Culture eats strategy for breakfast. Und das ist es genau. Und ich glaube, Kultur ist mächtig. Kultur kann Strategie unterstützen oder sie zum Scheitern zu bringen. Und wenn du Transformation, Veränderungen machst und machen musst in der heutigen Zeit, weil wir haben permanent einen Wandel, jetzt auch mit KI, du musst immer Antworten geben, du musst kommunizieren, du musst auch Antworten geben, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Und wo sind die Vorbehalte? Weil Menschen haben ja eigentlich nicht Angst vor Veränderung, sondern vor Verlust. Und damit, da musst du genau hinschauen. Und ich glaube, wenn du kommunizierst, wenn du Raum gibst, wo Menschen, also dieser Safe Room von Amy Edmondson, wo Menschen sich wirklich ohne Angst öffnen dürfen und vielleicht auch mal was kritisch sagen dürfen, dann kannst du sehr viel abholen und vielleicht auch dadurch oder auch ganz sicher eine Transformation besser gestalten, weil du einfach die Menschen mitnimmst. Und
Ja.
Menschen wollen ja wirksam sein. Ja, lass sie mitarbeiten. Sie sind schlau. Sie wollen sich einbringen. Ja, weil das ist ja, wir wollen ja eine Tätigkeit machen, die, wo wir selber auch mit beeinflussen können.
Du sprichst von Verlustängsten. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu mit ganz realen Verlusten. Durch die künstliche Intelligenz gibt ja die Idee, dass in den nächsten paar Jahren 50, 60, 70, 80% der Stellen einfach wegfallen werden, weil die künstliche Intelligenz das übernimmt. Und ich glaube, desto wichtiger ist es, dass sich jeder Mensch, jedes Unternehmen, jedes Team sich die Frage stellt, was ist unser Kern? Und sich ganz stark darauf fokussiert und wirklich einen Unterschied macht in der Welt dadurch, dass man, wie du sagst, das Einzige in sich entdeckt und fördert und das auch mit der Welt teilt. Vielleicht jetzt nochmal ganz, ganz praktisch, wenn du sagst, gerade auch, dass vielleicht ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, das Gefühl hat, ja, stimmt schon, David, also ich glaube, wir könnten unsere Mitarbeiter noch mehr fördern. Wir würden gern mehr an die Potenziale kommen. Wir würden gerne, das nennt sich ja Engagement, ne, wir würden gerne, dass sich dementsprechend die Mitarbeiter noch mehr engagieren. Ganz praktisch gesagt, was können die denn tun? Also jeden Mitarbeiter ein Buch schenken? Oder ich meine, gibt es da auch Anleitungen zur Umsetzung, die du vielleicht teilen könntest?
Ja, absolut. Also ich glaube, es fällt und steht immer mit dem Thema Kommunikation. Du musst an deinen Mitarbeitern, an dem Team dranbleiben. Du musst im Gespräch sein und zwar auch zuhören können. Ja? Und ich glaube, es gibt ja verschiedene Modelle, wo du auch Safe Room erstellen kannst. Das kann ja tatsächlich ein physischer Raum sein, wo du sagst, also hier in diesem Raum können wir alles sagen und es bleibt in diesem Raum und es wird nie eine negative Konsequenz haben. Und mit solchen Sachen kannst du ja anfangen, um zu hören, ja, wo sind denn vielleicht Vorbehalte oder wo sind denn Ideen oder Ängste, ja, oder Möglichkeiten, die wir vielleicht beim Kunden umsetzen können. Also ich habe immer sehr gerne auch die Frage gestellt, Mensch, wenn ihr beim Kunden unterwegs seid, was sind denn da für Themen? Wo können wir denn den Kunden noch besser machen? Ja, und wenn ihr eine Idee habt, kommt zu mir. Ja, lasst uns gucken, können wir da was entwickeln? Und dieses Engagement von Mitarbeitern habe ich immer als unglaublich toll empfunden, weil so ist diese Wirksamkeit im Kollektiv viel, viel größer, als wenn ich mir jetzt von draußen, natürlich bin ich auch mit Kunden im Gespräch, aber im ganz anderen Maße, als wenn jetzt Berater vor Ort sind und regelmäßig im Austausch sind, kriegst du ja noch viel mehr Informationen mit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dieses Engagement ist unfassbar groß. Ja, das heißt, Plätze schaffen, Fragen stellen, auch verschiedene Kommunikationskanäle, ja, dass du auch mal regelmäßige Town Halls machst. Ja, wo du aber dann auch dich als Führungskraft hinstellst, sag hier, wer hat denn Ideen? Ja, jeder kann sich bitte einbringen. Aber du musst es auch wirklich zulassen. Das heißt auch, du musst als Führungskraft auch verstanden haben, dass wenn jemand anders eine bessere Idee ist, dass du das aushalten kannst. Aber es hat ja immer was mit eigener Entwicklung auch zu tun. Und ich glaube, wenn du es schaffst, ein Team zu kreieren, was deutlich besser ist als du selber, dann bist du einen großen Schritt gegangen. Also lass Leute sich einbringen. Schaffe Räume, wo sich jeder kommunizieren kann. Und höre zu, wo wollen denn Leute sich hinentwickeln? Und ich glaube, auch dadurch kann ja auch ein neues Offering vielleicht für eine Firma sich entwickeln, wo du selber noch gar nicht drüber nachgedacht hast, weil deine Kollegen dir sagen, Mensch, das sehen wir hier beim Kunden, der hat da Interesse dran, lass uns doch mal versuchen. Ich finde das Thema auch spannend. Ja, lass die Leute doch. Also wie diese Marketingagentur, was ich dir vorhin erzählt habe, machen die Nachhaltigkeitsthemen. Neues Thema, aus der Organisation heraus entstanden.
Und das braucht natürlich schon ein sehr hohes Maß auch an emotionaler Intelligenz, ne? Also wie du sagst, in Zeiten, wo ja auch der Verlust des Arbeitsplatzes ein ganz reales Szenario ist, in vielen Unternehmen ja Sparmaßnahmen Einzug halten, zu Recht, kann natürlich die Situation, dass deine Mitarbeiter viel mehr drauf haben, dass du auch dazu führen, dass du den Job verlierst. Und gleichzeitig kann ich das natürlich gut nachvollziehen. Diese kollektive Weisheit zu nutzen, bedeutet eben, andere Menschen zum Fliegen zu bringen und eigentlich eher eine Situation zu orchestrieren, wo Mitarbeiter ihr Talent wirklich entfalten können, als selber immer nur zu glänzen.
Ja.
Du hast jetzt mit uns geteilt so ein bisschen deine Geschichte, deine Genese, wo du herkommst, auch wie so die Idee des Buchschreibens entstanden ist, das Thema vielleicht auch in dir so gewachsen ist. Wenn wir jetzt nochmal gemeinsam nach vorne schauen, du hast ja gesprochen von dieser rasanten Entwicklung. Was siehst du so als die nächsten Trends? Wo siehst du das Thema Leadership in 5 oder 10 Jahren? Und dementsprechend, was würdest du sagen, worin sollte heute jemand investieren in seiner persönlichen Entwicklung, um dann noch relevant zu sein?
Gute, spannende Frage. Also ich glaube, dass sich Leadership in dem Maße verändert wird, dass es niemand mehr gibt wie so eine Hierarchie. Ich meine, das ist ja momentan immer noch unser Problem, dass Unternehmen geführt werden wie zum Zeiten der industriellen Revolution. Ja, oben sitzt einer, der weiß alles und dann geht so die Kaskade nach unten. Das ist heute nicht mehr so. Und es gibt einen schönen Begriff, den ich von Deborah Ancona, einer Professorin aus dem MIT, Leadership Signature, die sagt, wie führst du, was ist dein Leadership Style? Weil das ist notwendig, damit die Kollegen wissen, was erwarte ich denn? Ja, wie ticke ich? Und ich glaube, dann weiter hat sie auch den Begriff des Incomplete Leaders. Und ich glaube, es geht genau darum, keiner weiß alles und keiner ist in allen Bereichen gut. Aber Führung ist komplex. Das heißt, du musst wissen, was sind deine Talente, wo bist du gut und was kannst du nicht so gut, in welchen Bereichen hast du keine Talente. Und dafür musst du dir andere Leute suchen, die genau das können. Und ich glaube, deswegen wird sich Leadership verteilen. Es wird nicht mehr eine Person geben, sondern eine Gruppe mit einem kollektiven Wissen. Und du musst oder solltest versuchen, dieses Wissen dann anzuzapfen, dass dich die Person einfach auch entwickeln können, dass sie Schritten gehen können, dass sie Veränderungen einleiten können, dass sie sich ausprobieren können, auch scheitern, weil auch aus dem Scheitern, aus Fehlern lernen wir ja ganz viel, ja, weil wie entwickeln sich denn Unternehmen? Ja, Unternehmen können sich ja nur entwickeln, wenn sie mal was anderes versuchen, als sie vorher versucht haben. Ja, also beispielsweise ist auch bei mir ein Buch, was ich total toll finde, von 3M, diese Post-its. Ja, die wurden ja erfunden und es war ein Fehler. Also das haben sie gleich in die Tonne geschmissen oder ins Regal gelegt, weil der Kleber funktionierte nicht. Ja, es fiel ja immer wieder ab. Und dann passierte Jahre später, saß einer da und hat ein Buch gelesen, hab, Mensch, jetzt irgendwas Wichtiges, wie kann ich es mir kenntlich machen? Und dann kam ihm die, Mensch, das haben wir doch irgendwo im Regal, und da kamen dann die Post-its her. Das heißt, die Frage wurde neu gestellt und anders gestellt. Und ich glaube, dieses kollektive Wissen ist extrem wichtig. Und ein weiterer Aspekt, den ich für sehr notwendig halte, ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, Resilienz, ja, Achtsamkeit, weil ich glaube, wenn wir nicht in unserer Mitte sind, wenn wir nicht im Jetzt sind, neigen wir dazu, reaktiv zu agieren. Also ich war mal in einem Unternehmen, es war grauenvoll. Es passierte was, alle sind hingerannt. Es passierte was, alle sind da eingerannt. Und ich dachte, Leute, wir können so nicht arbeiten, wir können auch so nicht führen, sondern wir müssen Strukturen schaffen und wir müssen uns rausnehmen aus der Situation, weil du musst ja, wenn eine Sache passiert, musst du ja in dem Moment sein und wissen, muss ich jetzt sofort reagieren oder kann ich erstmal innehalten und überlege nach einer bestmöglichen Lösung mit anderen auch zusammen. Ja? Und dafür ist es, glaube ich, extrem wichtig, Achtsamkeit, Atemtechnik, Mindfulness zu praktizieren, weil dann nur so kann ich mich führen. Also ich stelle fest, Christoph, wenn ich aus irgendwelchen Gründen aus meiner Struktur gerissen werden. Also ich bin sehr strukturiert. Ich mache morgens immer so eine Hour of Power, unter anderem auch Achtsamkeit, Atemübung mache. Und wenn aus irgendwelchen Gründen ich gestört werde oder ich es nicht so machen kann, stelle ich fest, dass ich am ganzen Tag, das ist so ein Gefühl, als ob ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin. Ich bin irgendwie unrund. Also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber ich glaube, an solchen Tagen bin ich auch nicht die beste Version von mir. Ja, und dieses Innehalten ist für mich extrem wichtig und ich glaube, es ist für Führung extrem wichtig.
Da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Es ist meine feste Überzeugung, dass je mehr Instabilität im Außen ist, desto wichtiger ist es, dass wir innere Stabilität finden. Mut braucht es ja auch innezuhalten, aber ich glaube, das Innehalten, wenn es dann nicht dazu führt, dass wir einfach nur auf dem Handy scrollen, sondern dazu führt, dass wir Bewusstseinsarbeit machen, zum Beispiel Atemtechniken, ist es ein ganz entscheidender Faktor. Denn ich glaube, schlussendlich ist das Level von unserem Bewusstsein entscheidet darüber, was wir in unserem Leben, gerade auch im Führen und beruflich erreichen können und wie sehr wir uns ausdrücken können. David, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wollte zu guter Letzt dir noch die Frage stellen, wenn du jetzt beim Spazierengehen, vielleicht gehst du ja nochmal in den Wald, den du ja so magst, einen Jungen sehen würdest und je näher er kommt, merkst du, das ist ja David Junior. Das ist der David, wo er 15 Jahre alt ist. Das ist dir völlig klar jetzt. Was würdest du dem für einen Ratschlag geben? Also was würdest du sagen, ist so die Quintessenz von dem, was du gelernt hast, wo du das Gefühl hast, das könnte dem Junior auch noch nützlich sein?
Ich würde meinem Junior sagen, vertraue dir, alles ist möglich, wenn du an dich glaubst. Und das glaube ich tatsächlich. Und dieses innere Vertrauen, ich glaube, wenn wir uns, und ich kann das nicht, ich hab in mir so eine Gewissheit, dass ich alles schaffen kann. Egal was es ist. Und diesen Mut dann auch zu haben, das zu tun. Und uns auszuprobieren. Das würde ich meinem kleinen David sagen.
Klasse. Schön. Ich finde das ein großartiges Schlusswort und ich glaube, das tut uns allen gut, uns selbst zu vertrauen. Ich finde es toll, dass du, David, dieses Buch geschrieben hast. Ich habe es gelesen. Vielen Dank, dass du mir es geschenkt hast. Ich kann es weiterempfehlen. Da ich ja zweimal selber durch die Erfahrung gegangen bin, ein Buch zu schreiben, weiß ich, dass es sich ein bisschen wie seine Geburt anfühlt. Das kann ich sagen als Mann, der nie geboren hat, aber irgendwie es hat sich irgendwie so angefühlt, wie es sich vielleicht anfühlt. Ein Kind zu gebären. Jedenfalls ist es
Ja,
ein Ding, ne? Und ich bin sehr,
absolut.
sehr froh, dass du es geschafft hast. Und ja, vielen Dank auch, dass du heute dabei warst.
Ich danke dir, Christoph. Mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart bei Learning from Leaders. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, macht's, teilt's mit den Freunden und habt ein gutes Leben. Bis bald.